Deutschlandfunk, Kultur heute.
Verschwörungstheorien hat es schon immer gegeben. Und wenn wir in Corona-Zeiten das Gefühl haben, dass sie besonders großen Zulauf haben, dann liegt das vielleicht einfach nur daran, dass die Pandemie uns mit einer neuen Realität konfrontiert, die irgendwie eingeordnet werden will. Nun wurde heute bekannt, dass sich der amerikanische Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus infiziert hat und damit jemand, der das Virus zumindest offiziell eher verharmlost hat. Schon jetzt werden Vermutungen geäußert, diese Nachricht könnte eine Falschinformation sein oder eine Strategie für den Wahlkampf. So oder so stehen sich also mindestens zwei Realitäten im Weg oder sie stehen zumindest im Raum. Und über Realitätsansichten wollen wir nicht nur in Bezug auf die Nachricht des Tages sprechen, sondern außerdem im Hinblick darauf, wie Polen seine Vergangenheit rekapituliert oder wie Verschwörungstheorien am Theater verhandelt werden. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Zuerst aber eben zu den doch unterschiedlichen Interpretationen, die Nachricht von Donald Trumps positivem Corona-Test ausgelöst hat. Darüber habe ich mit dem Amerikanisten Michael Butter gesprochen, der sich auch mit Verschwörungstheorien beschäftigt hat. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was das eigentlich bedeutet, wie mit dieser Nachricht nun umgegangen wird.
Ich glaube, das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage, weil wir ja von Donald Trump im Grunde zwei Aussagen kennen zu dieser Krankheit. Die eine Aussage ist, das ist alles komplett harmlos und das wird vorübergehen und ist bald vorbei und im Grunde man solle sich nicht so anstellen. Das ist das, was er über Monate immer wieder gesagt hat und ich war mir lange Zeit nicht sicher, ob das nicht wirklich seine offizielle Position ist. Also das ist, was er wirklich glaubt, dass er davon überzeugt ist. Aber durch die Aufnahmen von Bob Woodward wissen wir, dass er ja von Anfang an wusste, wie problematisch und gefährlich diese Krankheit sein kann. Und insofern entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass jetzt, wo er sich offensichtlich mit Corona infiziert hat, wir im Grunde das nicht so ganz glauben können und fast irgendwelche anderen Dinge dahinter vermuten.
Aber wenn wir jetzt auch mal an die Leute denken, die er ja mit seiner offiziellen Sicht auf diese Krankheit ja irgendwie unterstützt hat, und das sind ja durchaus auch Verschwörungstheoretiker, QAnon zum Beispiel, die sagen, wenn es Corona überhaupt gibt, dann ist es auch nicht schlimmer als irgendeine Grippe und im Prinzip werden mithilfe dieser Krankheit irgendwelche politischen Strukturen ausgehebelt. Also ändert das irgendetwas an der Realität, an die Donald Trump offiziell glaubt?
Ich glaube nicht, dass das irgendetwas an der Realität ändert, an die Trump offiziell glaubt und an die seine Anhänger offiziell glauben. Ich habe jetzt also auf deutschen Websites, die amerikanischen habe ich mir noch nicht angeschaut, also schon die Theorie gefunden, dass Trump das im Grunde vortäuscht, um dann die Luft rauszulassen aus dieser ganzen Corona-Hysterie danach. Ich bin mir sicher, wenn er schwer erkranken würde, was ihm niemand wünschen möge, und dadurch im Grunde zum Beweis würde, wie gefährlich die Krankheit ist, würde seine verschwörungstheoretische Gemeinschaft das dadurch auffangen, dass sie argumentieren würden, dass er nicht Corona hatte, sondern irgendetwas anderes, dass er vielleicht vergiftet worden ist oder mit etwas anderem infiziert worden ist. Und insofern denke ich nicht, dass das auf das Weltbild von ihm oder seiner Anhänger letztendlich irgendwie einen großen Einfluss haben wird.
Also egal wie es ausgeht, es gewinnt letztendlich immer die Verschwörungstheorie, zumindest bei einer bestimmten Gruppe.
Also bei einer bestimmten Gruppe bestimmt. Es ist natürlich so, dass es jetzt vielleicht auch noch andere Gruppen gibt, die dem etwas anders gegenüberstehen. Also die Frage ist, und es ist momentan wirklich überhaupt nicht abzuschätzen, wie sich das überhaupt auf den amerikanischen Wahlkampf auswirkt, wie es sich vielleicht auf die ganz wenigen Amerikaner auswirkt, die noch unentschieden sind, ob diese Krankheit und der Verlauf, den sie eventuell nimmt, ob das darauf einen Einfluss haben wird.
Gibt es eigentlich, wenn wir eben auch nochmal Krankheit als Phänomen betrachten, irgendetwas Vergleichbares in der Geschichte der Vereinigten Staaten? Also dass ein Wahlkampf auch mithilfe so einer Geschichte aus heutiger Perspektive vielleicht sogar ausgehebelt werden kann?
Also das gab es, glaube ich, in dieser Hinsicht mit Blick auf Krankheit und Pandemie noch nicht. Es ist so, dass es natürlich in der Geschichte der Vereinigten Staaten immer wieder Fake-News-Kampagnen in Wahlkämpfen gab, von Anfang an, also im Wahlkampf von 1800 zwischen Thomas Jefferson und dem damaligen Amtsinhaber John Adams, behaupten die Anhänger von Adams eine Zeit lang, Jefferson sei tot. Den könne man gar nicht mehr wählen. Das war natürlich in einem Land ohne Fernsehen und Radio, was es damals noch nicht gab, in einem riesigen Land einfach zu behaupten, weil Jefferson natürlich nicht überall auftauchen konnte im Land. Und insofern haben wir es hier einerseits mit etwas Neuem zu tun, einem Wahlkampf, der ausgehebelt wird von Fake News und Verschwörungstheorien und andererseits hat das eine ganz lange Geschichte, nicht nur in den USA, sondern natürlich auch in anderen Ländern.
Dass jetzt doch letztlich auch ein bisschen an dieser Nachricht gezweifelt wird, ja durchaus auch öffentlich, macht uns das wiederum eigentlich auch zu Verschwörungstheoretikern, von denen wir uns ja eigentlich ganz gerne abgrenzen wollen?
Vielleicht so ein ganz, ganz kleines bisschen, aber ich glaube, was wir sehen an dieser Tatsache, dass einem diese Idee fast intuitiv kommt und ich muss gestehen, also ich habe auch einen Moment gedacht, na, könnte doch sein, da habe ich nachgedacht und gesagt, nein, also er wäre nicht so doof, seine Wahlkampfauftritte abzusagen vor Publikum, von denen er profitiert und von denen seine Kampagne profitiert. Ich glaube, wir sehen hier zwei Dinge. Das eine ist, dass die Grenze zwischen Verschwörungstheoretikern und Nicht-Verschwörungstheoretikern nicht immer ganz genau zu ziehen ist, dass es eher quasi so ein graduelles Phänomen ist. In jedem von uns steckt vielleicht so ein kleiner Verschwörungstheoretiker, aber der entscheidende Unterschied ist dann halt, dass man dann, wenn einem der Gedanke gekommen ist, dann sagt, naja, Moment mal, das stimmt ja wohl doch nicht und ich denke jetzt nochmal drüber nach und dann tue ich das weg, auch wenn es mir intuitiv erstmal so erschien. Das andere ist, dass wir sehen, warum Verschwörungstheorien in den USA doch auch noch mehr prosperieren und verbreitet sind als in Deutschland. Das hat natürlich mit einem extrem polarisierten politischen System zu tun, das Donald Trump nicht geschaffen hat, das er aber noch mal weiter im Grunde auf die Spitze getrieben hat. Denn dieser Gedanke, dass das hier nur vorgetäuscht ist, der kam ja vor allem dann jetzt gerade auch Leuten, die Trump eher kritisch gegenüberstehen. Und da sieht man so die Tendenz, die wir in den USA täglich beobachten, dass man von Leuten, deren Position man ablehnt, der politische Gegner, dass man denen ihm ganz, ganz viel zutraut, ganz schnell. Und deshalb zum Beispiel zirkulieren im amerikanischen Wahlkampf so viele Verschwörungstheorien auf beiden Seiten.
Michael Butter, Amerikanist und Autor des Buches Nichts ist, wie es scheint, über die Theorien zur Corona-Infektion des amerikanischen Präsidenten. Dass es immer schon alternative Wahrheiten gab, um mal im Sprachgebrauch der amerikanischen Politik der letzten 4 Jahre zu bleiben. Das sieht man auch in den Geschichten der griechischen Mythologie. In der Orestie des Dichters Aischylos haben alle Figuren ihre jeweils eigene Wirklichkeit. Agamemnon opfert seine Tochter Iphigenie, wofür er von seiner Frau Klytämnestra umgebracht wird, die dann vom eigenen Sohn ermordet wird. Eine ganze Familie wird von Wahn und Rache gepackt und am Ende führt das alles in den Untergang. Dieser Stoff hat bis heute immer wieder Künstlerinnen, Dichter oder Musiker beschäftigt. Für die Berliner Volksbühne hat sich nun der isländische Regisseur Thorleifur Örn Arnarson dem Stoff gewidmet. Gestern Abend hatte seine Orestie nach Aischylos Premiere. Michael Lages war dabei.
Ein doppelter Paukenschlag steht am Beginn. Aus der langsam kreisenden Arena-Bühne von Ann-Christine Müller wächst mit einem Flügel obendrauf ein zweiter Raum hervor. Und in diesem feinen bürgerlichen Wohnzimmer mit Nasszelle samt Wanne und Klo nebendran streiten nun nicht etwa Klytämnestra und Agamemnon, sondern hier gehen Martha und George einander auf die Nerven. Im Beginn von Edward Albees Klassiker »Wer hat Angst vor Virginia Woolf?« In ewiger Wiederholung des Stückanfangs entwickelt sich hier die mörderische Schlacht, aus der die beiden nicht mehr aussteigen können, weil er nicht aufgibt und sie auch nicht.
Eine Schlacht! Das ist doch das Spiel! Nick, man kann doch nicht einfach aufhören! Man kann mich doch nicht einfach so stehen lassen, wenn ich... Ich will noch rasender! Rasender!
Die Rasenden, so hatte Karin Bayer am Beginn der Intendanz in Hamburg die Orestie umbetitelt. Und wer weiß, vielleicht hat jetzt in Berlin George die nervige Martha am Ende nicht nur abendfüllend mit Unmengen Körperfarbe überschüttet, sondern sie tatsächlich in der Wanne umgebracht, wie Orest die eigene Mutter. Den monströsen Stoff der Antike hat Thorleifur Örn Arnarson rabiat, aber gedanklich durchaus überzeugend in die nähere Nachbarschaft gezwungen. Die Zimmer-, besser Badezimmerschlacht, bleibt dauerhaft präsent, während die Wohnung von Martha und George längst wieder in der Unterbühne verschwunden ist. Die Videokamera aber schaut der Hass-, Gewalt- und Farborgie weiterhin zu. Generell speist sich Arnarsons Bilderwelt aus maximaler Nutzung aller Spiel- und Raum- und Denkebenen des Theaters. Eiserner Vorhang und andere Vorhänge, Drehbühne und Versenkungen, ganz viel Licht und noch mehr Musik, das ist Arnarsons Totaltheater. Aber der mörderischen Reihe nach. Im ersten Teil vom Familienkrieg Agamemnon opfert das nackte Monstrum namens Mann die Tochter Iphigenie, um gegen Troja ziehen zu können. Und als er siegreich heimkehrt, rächt Mutter Klytämnestra die Tochter, der Feldherr stirbt in der Wanne. Kassandra, Agamemnons Kriegsbeute, weissagt den Untergang der ganzen verfluchten Familie. Und wenn im zweiten Teil Elektra die Heimkehr des Bruders und Vater Rächers Orest herbeisehnt, entfesseln Arnarsons Musiker Gabriel Casis und Sir Henry mit Unterstützung von Countertenor Hubert Wild ein lärmendes Voodoo-Spektakel. Todesbeschwörungen, soweit das Ohr hört und das Auge reicht. Und Muttermörder Orest steigt gegen Ende halt wieder aus der Unterwelt von Martha und George hervor. Farbverschmiert liegt die Mutter und Gattin mittlerweile in der Wanne und er bittet um Vergebung bei den weisen Eumeniden. Das ist Teil 4 bei Aeschylus. Weil die sich aber nicht entscheiden können, wird Göttin Athene zur Richterin.
Wir haben abgestimmt, im Zweifel für den Angeklagten Orest. Du bist frei.
Sie verdonnert aber den entscheidungsschwachen Menschenchor dazu, Streitfälle wie diesen von jetzt an bitteschön alleine zu lösen. Die Götter wollen ihre Ruhe. Dieses Finale gilt gemeinhin als erste Beschreibung der Idee von Demokratie, von Volksherrschaft. Das mag jetzt klarer erzählt klingen, als es auf der Bühne tatsächlich aussieht. Die 2 Stunden Spiel sind überbordend vollgestopft mit Fantasie, unübersichtlich geht's zu, unfertig sieht's aus. Aber große Momente bleiben in Erinnerung. Iphigenius' Monolog etwa mit Silvana Sedig, ganz nackt und sehr schwanger. Als das Theaterblut an ihr herunterläuft, scheinen die Wehen zu beginnen und die Figur gebiert, ein gekochtes Ei, das sie sofort verspeist. Einfach sind Arnarsons Arbeiten nie. Ein wenig Textpflege wäre dieser Orestie sicher gut bekommen. Aber im Provisorium des Übergangs hin zum künftigen Volksbühnenchef René Polesch gibt dieser eigenwillige Regisseur und Weltenerfinder dem schönsten Theater in Berlin durchaus markantes Profil.
Die Orestie an der Berliner Volksbühne von Thorleifur Oyon Arnarson nach Aeschylus, Michael Lages berichtete. Wir schauen nach Polen. Auch da zeigt sich eine gewisse Differenz zu anderen Ländern, wenn es um historische Narrative und damit auch Realitäten geht. Sogar von einer Nationalisierung der Geschichtsbilder ist die Rede. Fakt ist, dass die Nationalsozialisten Polen 1939 überfielen und in der Folge etwa 5 Millionen Polen Opfer des Terrors wurden. Mehr als 3 Millionen polnische Juden wurden in den Konzentrations- und Vernichtungslagern umgebracht. In Warschau, wo 1943 ein Aufstand im jüdischen Ghetto gegen die Besatzer brutal niedergeschlagen wurde, hat heute die Ausstellung Beim Namen gerufen eröffnet, die die Rolle der polnischen Bürger beleuchtet, die Juden gerettet haben. Unser Korrespondent Florian Kellermann war für uns vor Ort. Herr Kellermann, anwesend waren auch Familienmitglieder der getöteten Judenretter. Was hatten die zu erzählen?
Das sind furchtbare Geschichten, die man da hört, denn das deutsche Besatzungsregime war in Polen eben extremst brutal. Es war so, dass die deutschen Besatzer diejenigen Polen, die Juden versteckt haben, dann meistens auch umgebracht haben, wenn sie entdeckt wurden als Strafe. Meistens geschah das dann auch gleich an Ort und Stelle. Ich habe mit einer 80-Jährigen gesprochen, deren Vater vor ihren Augen erschossen wurde. Sie hat dann auch beschrieben, das heißt, sie erinnert sich daran, wie er blutüberströmt da lag und sie hat auch beschrieben, dass er vorher offenbar noch misshandelt worden ist. Diese Erinnerungen sind aber auch immer schwierig, denn diese Kinder haben das dann auch schnell verdrängt und wissen nicht mehr ganz genau, wie das passiert ist. Diese Familienmitglieder sind also traumatisiert und nicht nur das, was damals passiert ist, sondern auch durch das, was danach eben auf sie zukam, dass eben dieses Vorgefallene jahrzehntelang verschwiegen wurde. Man hat nicht darüber gesprochen, weil ja auch in diesen Dörfern unter den Nachbarn man schlecht angesehen war dafür, was man getan hatte. Man hat ihnen vorgeworfen, dass sie diese ganze Dorfgemeinschaft gefährdet haben durch ihre Handeln und dass sie sich womöglich auch bereichern wollten an den Juden, die sie versteckt haben. Es ist also gut, dass diese Geschichte von diesen Menschen jetzt dort erzählt wird in dieser Ausstellung in Warschau.
Das war ja auch eine hochoffizielle Eröffnung heute in Gegenwart des polnischen Kulturministers und des deutschen Botschafters. War man sich einig im Blick auf die historischen Ereignisse der Vergangenheitsbewältigung?
Nun ja, der deutsche Botschafter an Freitag von Loringhoven hat gesagt, dass Deutschland zu seiner Verantwortung steht und auch die Täter beim Namen nennt, sofern sie bekannt sind. Er hat gesagt, dass auch er als Botschafter, er ist jetzt gerade neu angetreten, dazu beitragen will, um das Wissen um die polnischen Opfer und um die Retter von Juden zu mehren. Er hat an ein gemeinsames Erinnern appelliert und an eine gemeinsame Zukunft. Aber das hat irgendwie den polnischen Kulturminister Piotr Gliński erzürnt. Ich weiß nicht genau warum, aber er hat vor dem deutschen Botschafter gesprochen und hat dann danach nochmal das Wort ergriffen. Er hat erklärt, man schätze ja die Worte und Bekenntnisse, aber es fehlten ihm eben die Taten von deutscher Seite. Er hat das Polendenkmal angesprochen, das in Berlin entstehen könnte, dass da zumindest, für das es Pläne gibt, aber er versteht eben nicht, dass das so lange dauert. Und er hat auch nochmal erklärt, was es in der Regierung, in der PiS-Regierung, die seit 5 Jahren in Warschau am Ruder ist, immer wieder heißt, dass Deutschland Polen noch Kriegsreparationen schulde für den Zweiten Weltkrieg. Und dann ist Gliński auch noch auf eine Debatte im EU-Parlament eingegangen, wo es um den Rechtsstaat geht, ging in Polen und Ungarn, und hat behauptet, da seien von der deutschen Vizeparlamentspräsidentin Katharina Barley also Worte gefallen, die auf keinen Fall hätte fallen dürfen. Das heißt also, diese Veranstaltung verlief dann plötzlich kontrovers, obwohl es eigentlich um ein geschichtliches Ereignis ging, zu dem Einigkeit herrscht, was die Fakten anbelangt.
Also ging es hier eigentlich noch um Erinnerungskultur oder werden hier geschichtspolitische Narrative gegeneinander ausgespielt? Da geht es ja auch ein bisschen immer noch um die Personalie des deutschen Botschafters Bernd Freitag von Loringhoven, dessen Vater am Ende des Zweiten Weltkriegs an Besprechungen im Führerhauptquartier teilgenommen hat. Das war der Vater, den ich gerade genannt habe.
Genau, ja. Es geht hier schon auch um geschichtspolitische Narrative. Dieses Pilecki-Institut, das die Ausstellung organisiert hat, ist von der PiS-Partei gegründet worden und es soll eben das Andenken der Polen pflegen, die sich im 20. Jahrhundert um die Nation verdient gemacht haben, wie eben diese Judenretter. Das ist ein ehrbares Ziel. Das Institut macht auch gute Arbeit, aber es gibt eben den Vorwurf, dass die PiS diese Polen auch dazu missbraucht, politisch missbraucht, unter anderem um die polnische Geschichte zu schönen. Und die heutige Veranstaltung hat diesen politischen Missbrauch, diesen Vorwurf doch nochmal Nahrung gegeben. Es war schade, dass sich der polnische Kulturminister hier nicht durchringen konnte, das gemeinsame Gedenken in den Vordergrund zu stellen, gerade nach den Ereignissen um den deutschen Botschafter, der hier gekommen ist, der versöhnliche Worte gesagt hat und der sicherlich wegen der Geschichte seines Vaters, die hier in Polen breitgetreten wurde, keinen leichten Start hat in Warschau.
Florian Kellermann über die Ausstellung beim Namen gerufen, die heute in Warschau eröffnet wurde. Die Bundesregierung hat viel Geld für die Kultur zur Verfügung gestellt, um die Folgen der Corona-Pandemie zumindest abzufedern. Aber die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler hat die Corona-Krise trotzdem hart getroffen. Wie hart? Das hängt auch vom jeweiligen Bundesland ab. Wie das im ärmsten Bundesland Bremen aussieht, das hat sich unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager näher angeschaut, die mit einem freien Theaterensemble unterwegs war.
Hallo!
Warte mal, die kommen doch erst um eins.
Die Mitglieder des Bremer Tourneetheaters brauchen an diesem Nachmittag im Spätsommer viel Improvisationstalent. Während sie auf einem Sportplatz in Bremen eigentlich eine Generalprobe geplant hatten, trudeln hier Jungen aus einem Fußballverein ein und wollen trainieren.
Ihr dürft klatschen und lachen.
Das Bremer Tourneetheater ist ein Ensemble aus freien Schauspielern und Schauspielerinnen. Am nächsten Tag treten sie zum ersten Mal seit dem Lockdown wieder zusammen auf. Die Zeit, in der sie nicht auftreten konnten, kam ihnen vor wie ein Berufsverbot, erzählt Schauspieler Erwin Rau. Er kann die Premiere kaum abwarten.
Das ist der Kuss, der Dornröschen bekommt, womit die Ohrfeige des Küchenchefs an den Küchenjung widerhallt. Der König beendet seinen Rülpser. Nach 100-jährigem Schlaf kriege ich einen Kuss.
Dass das ganze Ensemble endlich wieder zusammen auftreten kann, verdankt es dem Bremer Kultursommer. Kulturakteure aus der ganzen Stadt haben sich zusammengeschlossen und veranstalten gemeinsam Konzerte, Lesungen oder eben Theaterstücke unter freiem Himmel. Das sei eine tolle Initiative, findet die Leiterin des Bremer Tourneetheaters Sissi Zengerle.
Ich in Bremen tatsächlich hatte auch das Glück, Künstler Soforthilfe zu bekommen und das lief sehr auf Augenhöhe. zusammen mit der Kulturbehörde. Und es gab ziemlich schnell dann auch politische Entscheidungen, die es möglich gemacht haben, dass wir nicht Hartz IV beantragen müssen.
Künstlerinnen und Künstler konnten in Bremen Soforthilfe von bis zu 3.000 Euro erhalten. Von Anfang April bis Ende August hatte der bremische Senat insgesamt 1,25 Millionen Euro für das Soforthilfeprogramm zur Verfügung gestellt. Als nächstes soll ein Stipendienprogramm aufgelegt werden. Dass solo-selbstständige Kulturschaffende es im kleinsten Bundesland gut getroffen hatten, bestätigt auch Stefan Beermann, Sprecher der Allianz der Freien Künste in Berlin. Das sei nicht überall so gewesen.
Es ist auch so, dass in Ländern, wo die Solo-Selbstständigen nicht durch Landesprogramme aufgefangen sind, dass da tatsächlich wirklich große Verwerfungen bestehen und viele Künstlerinnen tatsächlich auch vor ganz existenziellen Fragen stehen und nicht wissen, ob sie dieses Jahr in ihrem Beruf, in ihrer professionellen künstlerischen Tätigkeit überleben können.
Gäste!
Etwas mehr als 30 Menschen besuchen die Premiere des Bremer Tourneetheaters am nächsten Tag. Mit dem letzten Ton setzt der Regen ein. Es gießt in Strömen. Ein Vorbote für die nächsten Monate, wenn es im Herbst und Winter zu kalt für Open-Air-Veranstaltungen wird. Später erzählt Sissi Zengerle, dass das Ensemble trotzdem neue Wege gefunden hat, um auf der Bühne zu stehen. Sie seien darüber sehr dankbar.
Und kennen viele andere Verläufe von Kollegen, Kolleginnen, die wirklich kämpfen müssen gerade.
Was ihr aber Mut macht, ist die Solidarität der freien Szene in Bremen untereinander. Der Kultursommer habe gezeigt, wie viel sie gemeinsam erreichen können. Sie hofft auch in Zukunft auf
den Pragmatismus, wirklich offen zu sein für ungewöhnliche Lösungen, in die Verbindung zu gehen mit anderen Kulturschaffenden, ja, weg vom Einzelkämpfertun. Und wir wünschen uns ganz doll, dass der Stellenwert klar ist, also wie wichtig Kunst und Kultur ist und dass es eben unter diesen schwierigen Bedingungen auch für die Zukunft Subventionen geben muss, weil sonst stirbt die Kunst und die Kultur aus.
Felicitas Böselager über die freie Szene in Bremen. Die ganze Reportage, die hören Sie heute Abend um 19.15 Uhr in unserer Sendung Mikrokosmos im Deutschlandfunk. Und in den Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff blicken wir zuerst nach Frankreich.
Und da geht es um den César, die von der französischen Filmakademie vergebene höchste Auszeichnung des Landes für die Filmbranche. Es hatte dramatischen Streit gegeben, jetzt aber scheint der César gerettet. Durch eine Doppelspitze, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Regisseur und Drehbuchautor Eric Toledano und die einstige französische Regionalpräsidentin des Fernsehsenders Arte, Véronique Caillat, sollen die Institution aus ihrer bislang schwersten Krise führen. Die war ausgebrochen, als die amtierende Leitung der Akademie nach Protesten wegen der Preisvergabe an Roman Polanski zurücktrat. Der Regisseur war mehrfach schwerer sexueller Delikte beschuldigt worden. Wieder sind angebliche Werke Vincent van Goghs aufgetaucht, diesmal gleich drei in einer Woche. Zwei frühe Bauernporträts sollen Ende des Monats in Belgien versteigert werden. Eine Ansicht von Paris befindet sich in Australien, wohin es van Goghs Kollege und Freund John Peter Russell mitgenommen haben soll. Beide hatten in Paris gemeinsam gearbeitet. Problem aller drei Bilder: sie haben viele Gutachten. Das maßgebliche Van Gogh-Museum in Amsterdam allerdings hat bislang weder eins ausgestellt, noch die Bilder für echt befunden und hat beides offenbar auch nicht vor. 15.000 Quadratmeter groß ist ein riesiges Mosaik, das jetzt in der neuen serbisch-orthodoxen Hauptstadtkathedrale in Belgrad fertiggestellt worden ist. Es zählt damit zu den größten Mosaiken in der orthodoxen Welt. Mit der Fertigstellung des riesigen Bildes stehen die Arbeiten im Inneren der Sava-Kathedrale kurz vor dem Abschluss. Die Errichtung des Gotteshauses wurde bereits in den 1930er Jahren begonnen. Im Zweiten Weltkrieg und in der sozialistischen Zeit war der Bau aber unterbrochen worden. Erst 1985 wurden die Arbeiten dann wieder aufgenommen. Die Legung der Mosaike leitete der russische Künstler Nikolai Muhin.
Stefan Koldehoff mit den Kulturmeldungen. Im Konflikt in der Region Bergkarabach signalisiert Armenien Gesprächsbereitschaft. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.